Wenn ihr den Surprise-Tag gerne hört, wenn ihr immer wieder zu uns einschaltet, dann finden wir es super. Danke vielmals an dieser Stelle. Wir machen es mit Herzblut und natürlich ist es uns auch ein Anliegen, dass ihr eure Meinung kundtun könnt. Darum meldet euch über die Redaktion auf surprise.ngo, wenn ihr irgendwelche Anregungen habt, zum Beispiel eben genau auch zu diesem Podcast da. Und wenn euch der Podcast gefällt, wie schon gesagt, dann unbedingt auch bewerten auf eurer Lieblings-Podcast-App. Auch das hilft uns. Danke an dieser Stelle fürs treue Zuhören und jetzt viel Spass mit dem neuesten Tag.
Es gibt so ein das Schlagwort von der Green Gentrification, dass eben mit dem Mantel quasi von Umweltschutz auch die Verdrängung aus der Stadt vorantrieben wird. Und dem habe ich dann mal auf den Grund gehabt, dass eigentlich stimmt.
Dann lebst du jahrelang in einer Wohnung und dann heisst es plötzlich raus. Raus aus der Wohnung, wir reisen das Gebäude ab oder tun es komplett sanieren. Das ist eine Leerkündigung. Abreisen und neu bauen, das lohne sich, weil wir ein Haus dann viel umweltfreundlicher bauen können. So heisst es. Aber eigentlich stimmt das gar nicht. Das hat Anina Ritscher herausgefunden. Das erzählt ihre Geschichte im Strassenmagazin mit dem Titel «Tabula Rasa». Und mit ihr konnte ich für diese Ausgabe ausführlich reden. Mein Name ist Simon Bergins.
Hallo Anina.
Hallo, hoi.
Du hast vor allem über Zürich und die Neubauten dort konkrete Zahlen gesammelt in deinem Artikel, aber auch sonst noch über die gesamte Schweiz. Wir müssen vielleicht zuerst mal so ein bisschen über Grundsätzliches reden. Wieso genau werden eigentlich so viele Wohnhäuser abgerissen und komplett neu gebaut? Was steckt da für eine Überlegung dahinter?
Es kommt sehr darauf an, glaube ich, wenn man fragt. Also je nachdem kommt ein bisschen andere Antwort. Für sozusagen Städteplanung ist es wichtig, das Ziel von der Verdichtung, das wir in der Schweiz eigentlich haben. Also, dass man eigentlich nicht wollen, dass die Städte an der Rand so ausfranselt und irgendwie immer viel Platz zwischen den Gebäuden hat und eben so die Agglomerationen wachsen, sondern wir wollen eigentlich so die sogenannte interne Verdichtung in der Stadt. Also, das heisst, es muss eigentlich mehr Fläche innerhalb der Stadt bebaut werden. Das ist so ein bisschen der eine Grund, dass es halt mit Neubauten besser geht. Und bei Hauseigentümern ist dann auch oft noch das Argument, wenn man fragt, eben, dass auch Neubauten einfach energieeffizienter sind. Also, dass man, wenn man natürlich bei Altbauten oder so haben wir irgendwie ganz viele so Sachen wie zum Beispiel zugige Fenster oder nicht so gute Isolierung von der Wand oder von der Dachböden oder so, weil man das früher einfach noch nicht die gleichen Möglichkeiten gehabt wie heute. Und da geht natürlich viel Energie verloren. Eben ziemlich viel von dem CO2-Ausstoß passiert genau in dem Bereich in der Schweiz. Darum kommt auch immer wieder dort das Argument, so, heutzutage können wir das viel besser machen. Wir können mit neueren Gebäuden füllen, die sind irgendwie viel besser isolierbar. Und da gibt's so ganz moderne Dämmmaterialien zum Beispiel auch. Oder man hat irgendwelche Lüftungssysteme, wo da irgendwie das eben, wo man das so kann regulieren, dass eben nicht so viel Energie verloren geht. Also das ist so ein bisschen, das sind so ein bisschen die beiden eigentlich wichtigsten Argumente. Beziehungsweise ein wichtiges Argument ist auch noch, dass eben die Städte wachsen, also gerade Zürich wächst auch mega, also dort, man muss auch wie mehr Leute unterbringen in Gebäuden und da sind eben auch Altbauten halt ein bisschen in Verruf geraten, dass die eben eigentlich ineffizient quasi sind auch in dieser Hinsicht.
Und jetzt kommst du und sagst, aber das muss ja gar nicht sein, das ist gar nicht unbedingt umweltfreundlicher. Wie kommt das?
Ja, also was glaube ich so in den letzten Jahren eben oft ein bisschen vergessen gegangen ist bei diesen Energieargumenten, ist die sogenannte graue Energie. Das ist so ein wichtiges Schlagwort und das wird jetzt erst langsam in verschiedenen Bereichen auch berücksichtigt, dass man eben, wenn man ein Gebäude einfach abreißt, die ganze Energie, die es braucht hat, um das Gebäude überhaupt zu bauen, eigentlich wie zunichte macht und ja dann auch wieder neu muss aufwenden. Also das betrifft beispielsweise die ganze Energie, die man braucht hat, zum Beton machen. Das ist zum Beispiel extrem klimaunfreundliches Material. Oder auch alles, was dazugehört, der Transport von Baumaterial, das Bauen selber. Also das braucht alles so viel Energie. Das nennt man eben die graue Energie, weil sie gespeichert ist eigentlich in der Bausubstanz. Und die ist bis heute eigentlich einfach nie mit einberechnet worden. Also man hat dann halt nur geschaut, wie viel Energie braucht das Gebäude, während es betrieben ist, also mit den Heizungen und so weiter. Aber eben das, was eigentlich schon verbaut ist, hat man nicht mit einberechnet. Und dort fangen wir jetzt erst langsam an, das auch zu sehen, dass eben die graue Energie manchmal sogar, also dass man dort kann graue Energie sparen, wenn man eben mehr auf ältere Häuser, mehr an denen weiterbaut oder die bestehen lässt.
Mehr Menschen und größere Wohnungen. Beides treibt einen Trend voran, den ExpertInnen Tabula Rasa nennen. Rainer Tisch, es ist heute Standard, alte Häuser nicht zu renovieren, sondern durch neue zu ersetzen, sagt Buchwalder. Das hat Vorteile. Für die ArchitektInnen, weil sie während des Baus weniger mit Überraschungen konfrontiert sind und alles so umsetzen können wie geplant.
Das klingt ja nachvollziehbar aus Sicht von der Erwähnten. Du hast aber mit Leuten geredet, die auch sagen, hey, nur weil energieeffizienter und modern, heisst das nicht immer gerade, dass es auch dann teurer muss werden, also dass es unbedingt teure Wohnungen müssen sein. Kannst du das kurz erklären?
Genau, also dort, das ist eigentlich genau so ein bisschen das Spannungsfeld. Also, dass dann eben ganz oft Hauseigentümer sagen, hey, ich muss jetzt da irgendwie das Haus energieeffizienter machen, weil das ist ja, sind auch quasi politische Vorschriften, dass Häuser müssen energieeffizienter werden. Und dann sagen sie halt, ja, erstens, jetzt muss ich leer kündigen, müssen jetzt alle raus, weil ich das Haus muss sanieren. Und meistens passiert dann eben auch eine Mietsteigerung. Aber oft, also wenn man so ein bisschen die Fälle ein bisschen genauer anschaut, ist es halt meistens so, dass zwar das Argument Energieeffizienz ist schon ein Aspekt, also es wird dann vielleicht wirklich eine bessere, ökologischere Heizung noch eingebaut und noch ein bisschen dämmt oder so, aber meistens passieren dann eben auch noch so Sachen wie die Küche wird renoviert, ein neues Bad, die Grundrisse werden ein bisschen anders gemacht, je nach Tiefe quasi vom Eingriff, und das sind halt dann alles so Ausgaben, wo du natürlich als Hauseigentümer, Eigentümerin wieder musst reinholen. Das heisst, meistens passiert dann auch eine Mietsteigerung. Bei den Leerkündigungen noch mehr, weil du dann ja auch nicht mehr an alte Mietverträge quasi gebunden bist, sondern dann kannst du eigentlich dich mit einer neuen Vermietung am aktuellen Marktpreis orientieren und der steigt eigentlich auch die ganze Zeit. Also das ist so ein bisschen das, also es vermischen sich dann einfach in diesen Begründungen meistens unterschiedliche Interessen miteinander. Und die, die darunter leiden, sind eigentlich die Mieter und Mieterinnen.
Wie bist du eigentlich auf das Thema gestossen?
Also es ist mir eigentlich zugetragen worden aus der Redaktion vom Surprise, weil es ist, glaube ich, schon ein bisschen länger die Idee rum gewesen. Wir müssen mal wie so schauen, ob all die neuen Klimaanforderungen, die auch eben politisch vorantrieben werden, gerade im Gebäudebereich, ob die eigentlich dazu führen, dass eben ganze Quartiere in der Stadt auch aufgewertet werden und dass so das Leute auch verdrängt werden. Also es gibt so ein bisschen das Schlagwort von der Green Gentrification, dass eben mit dem Mantel quasi von Umweltschutz auch die Verdrängung aus der Stadt vorantrieben wird. Und dem habe ich dann mal auf den Grund gehabt, ob das eigentlich stimmt.
Hat es da Sachen gegeben während der Recherche, die dich überrascht haben vielleicht oder besonders überrascht haben?
Also für mich ganz neu war eigentlich, wie schwammig eigentlich der Begriff von der Verdichtung ist. Weil das wird immer wieder eigentlich in dem Gebiet so gesagt, so wir müssen verdichten. Und das klingt ja auch eigentlich auf den ersten Blick eigentlich also überzeugend. Es ist natürlich, es hat ja auch mal die Zersiedlungsinitiative gegeben, wo wir darüber abgestimmt haben. So, also ich finde das auch überzeugend, es sollte jetzt nicht jede Fläche nur immer weiter ausgebaut werden quasi. Also ich finde das eigentlich immer eher so positiv assoziiert. Oder auch die Überlegung mit, okay, wir werden mehr Menschen in der Stadt, wir müssen mehr Wohnraum schaffen. Das ist irgendwie auch noch, leuchtet eigentlich noch ein. Aber dass eben mit dem Schlagwort Verdichtung gar nicht unbedingt immer gemeint ist, dass auch mehr Menschen Platz haben dann dort. Das ist mir wirklich neu gewesen, dass es eben oft auch einhergeht mit grösseren Wohnungsflächen oder eben einfach, also es geht eigentlich wirklich mehr darum, dass mehr Fläche ausgenutzt wird, was aber dann schlussendlich in vielen Fällen eben dann doch einfach für die Hauseigentümer gut ist, weil sie natürlich mehr Geld können verdienen, weil sie mehr können vermieten, mehr Quadratmeter Fläche können vermieten, aber das heisst nicht unbedingt, dass mehr Leute können dort wohnen können. Also auch dort, es ist so ein bisschen ein Spannungsverhältnis, glaube ich, und dadurch, dass der Begriff so schwammig wird, kann er eigentlich je nach Interesse quasi ein bisschen unterschiedlich verwendet werden.
Vor 10 Jahren dachte man, energetisch top kann nur ein Neubau sein, sagt Rahel Gessler vom Geschäftsbereich Klimaschutz und Energie der Stadt Zürich am Telefon. Viele Bauherren würden ihre Entscheidung für den Ersatzneubau daher mit der angeblichen Energieeffizienz begründen. Auch für den Abriss der Bergackersiedlung wird sie als Argument angeführt.
Es geht ja, wie so oft, und wir haben es auch schon angesprochen, um das liebe Geld. Man müsste ja annehmen, wenn das Haus jetzt bestehen bleibt, dann spart man doch einiges an Geld und muss es ja nur ein bisschen auf Vordermann bringen. Das klingt ein bisschen einfach, ich weiss. Wieso tun sich denn Investorinnen, Immobilienbesitzer so schwer damit, vielleicht einfach Sachen, die bestehen, besser zu machen, anstatt immer neu zu bauen?
Also ein wichtiger Aspekt ist eigentlich der sogenannte Anlagedruck. Also dass es geht eigentlich darum, Geld anzusparen in Form von Immobilien. Einfach weil Immobilien heute sehr gute Anlagequellen sind. Also man kann viel Geld investieren und es verliert auch über Jahrzehnte nicht so fest an Wert. Und eigentlich je mehr Geld du kannst ausgeben in diesem Bereich, desto mehr hast du dann auch dort wie gespart, also angelegt. Und kannst dann auch später quasi durch einen Verkauf oder so wieder zurückbekommen. Und eigentlich geht es dann oft um das.
Wie sieht es denn mit der Entwicklung aus, dass da umwelttechnisch etwas geht, Wohnraum aber gleich noch bezahlbar bleibt, dass das ein bisschen in Einklang könnte kommen? Siehst du da Chancen? Siehst du da Potenzial? Oder ist das etwas, wo gerne mehr wünschenswert wäre, aber wahrscheinlich in der Realität nicht wird passieren?
Doch, also ich glaube, theoretisch sind das zwei Interessen, die sich nicht unbedingt ausschliessen müssen. Also eigentlich im Gegenteil, eben, weil so wenig Sanierungseingriff, das ist auch so ein bisschen das, was ich im Text habe versucht aufzuzeigen, also dass man mit wenig Eingriff eigentlich bei Sanierungen quasi aus ökologischer Sicht recht viel kann erreichen und das nicht immer muss bedeuten, dass die Mieten so extrem in die Höhe gehen, wenn wirklich das ökologische Interesse eben im Vordergrund steht und nicht das Renditeinteresse oder das Interesse davon, höhere Mieten können zu verlangen oder eben auch nicht das Anlageinteresse. Also wenn man wirklich will, das ökologische in den Vordergrund stellen, dann muss das glaube ich nicht unbedingt sich beissen quasi mit einer sozialen Wohnsituation. Gleichzeitig sind, glaube ich, dort die politischen Bedingungen einfach noch nicht so ideal. Also, dass dann eben dass man dann gleich natürlich eine Sanierung muss schon irgendwie wieder können amortisieren. Du musst irgendwie das Geld wieder reinbekommen und dann musst du das gleich auch wieder auf die Mieten umwälzen. Und ich glaube, dort könnte man schon politisch noch mehr machen, dass die Hauseigentümer, Eigentümerinnen, gerade wenn es um Genossenschaften geht oder städtische Hauseigentümerinnen, dass die da unterstützt werden drin, eben solche, also Veränderungen im ökologischen Sinn voranzutreiben, ohne das dann müssen umzuwälzen.
Politik wird ja auch noch erwähnt im Artikel, finde ich noch spannend, dass sich da eigentlich alle einig sind, dass es wirklich mehr bezahlbaren Wohnraum gibt. Woher kommt die Einigkeit?
Ja, das ist so ein bisschen das, was ich gehört habe. Ich glaube, mal ein Bekenntnis zu dem, dass es das braucht, ist ja noch relativ billig für Menschen in der Politik. Ob das dann, also was dann das quasi genau bedeutet oder welche Konsequenzen man politisch rauszieht, ich glaube, da ist man sich trotzdem noch nicht ganz einig.
Der Weg dorthin ist sicher sehr unterschiedlich, je nachdem, wo man politisch daheim ist. Ich habe es vorher angetönt, vielleicht wiederholt sich das ein bisschen, aber siehst du irgendwie Potenzial, dass es mehr in Einklang gebracht wird, dass man einerseits ökologischer wird und gleich vielleicht einfach auch nicht aus der Wohnung gekickt wird, wie man es sich nicht mehr leisten kann, dass da vielleicht wirklich ein bisschen mehr Bestrebung gibt in diesem Bereich?
Nein, also ich glaube, ja, es gibt mehrere jetzt wie so Vorstöße oder mehrere Ideen, wie man das könnte probieren, politisch. Also beispielsweise das jetzt eben so Förderprogramme, die sich auf ökologisch sanieren, zum Beispiel richten, dass die eben auch geknüpft werden an soziale Bedingungen, also dass man eben ein Verbot hat, quasi, wenn man jetzt ein städtisches Fördermittel für eine neue Heizung oder so beantragt, dass das eben bedeutet, man darf dann nicht die Miete erhöhen oder nur in einem bestimmten Rahmen. Also ich glaube, es gibt schon verschiedene Mittel, die die Politik da hat, die man noch könnte ausschöpfen. Aber ich glaube, letztlich wird es schon müssen darum gehen, die quasi Freiräume gerade von Hauseigentümern, gerade wenn es grössere Hauseigentümer sind wie Versicherungen oder so, die gehören gerade in Zürich sehr viel Immobilien, dass man die einfach ein bisschen stärker einschränkt ihren Freiheiten.
Janina, danke vielmals für das Gespräch.
Danke dir vielmals.
Tabula Rasa. Das ist der Titel von der Geschichte von Anina Ritscher im neuen Strassenmagazin, wo ab dem Freitag, ab dem 22. April, bei euren Lieblingsverkäuferinnen und Verkäufern verfügbar ist. Ich wünsche viel Vergnügen. Wir hören uns nächsten Monat wieder mit dem nächsten Surprise-Tag hier auf eurer Lieblings-Podcast-App oder wo auch immer ihr die hört, vielleicht auch online auf surprise.ngo. Wo auch immer, bitte gebt uns Feedback und wenn das noch ist, indem ihr in eurer Podcast-App einfach mal 5 Sterne gebt. Das würde uns natürlich helfen und freut uns und vor allem auch mich, wenn ihr das nächste Mal wieder mithört. Macht's gut und bleibt gesund.